Ja, grüezi miteinander. Kann ich Schweizerdeutsch reden? Okay. Ja, ich habe zuerst mal eine Frage, wenn das denn da läuft. Das kommt irgendwann. Eine Frage, hat jemand Bereitschaftsdienst von euch? Kennt ihr das? Bereitschaftsdienst, dass man jederzeit abrufbereit sein muss. Gibt es jemand? Der Herr dort. Also, kann ich dich kurz zwei, drei Fragen stellen? Kommst du nach vorne? Komm zu mir. Da bin ich nicht so alleine.
Ja, sehr schön.
Wie ist dein Name?
Andreas.
Andreas, du hast, ja, wunderbar. Andreas, der Mann, das bedeutet, Andreas ist ein griechischer Name, kommt eigentlich aus dem Griechischen, heißt der Mann. Sehr also schön. Du stehst dein Mann im Bereitschaftsdienst.
Ja.
Wie sieht das aus? Wo bist du dran?
Ich arbeite in einer Jugendstrafanstalt in Schifferstadt.
Okay. Und was bedeutet für dich Bereitschaftsdienst? Heißt das Tag und Nacht?
Es gibt gewisse Zeiten, da muss ich Bereitschaft, da habe ich Bereitschaft. Das heißt, da bin ich 24 Stunden, bin ich abrufbar.
Abrufbar.
Ja.
Wo liegt dein Handy?
Im Moment zu Hause.
Zu Hause, aber wenn du so Bereitschaftsdienst hast?
Da ist es bei mir im Wohnzimmer.
Im Wohnzimmer,
ja.
Das genügt?
Das genügt.
Okay, wenn du ins Bett gehst, musst du das nicht irgendwie...
Nein, das höre ich.
Das hörst du?
Ja.
Aber er hört es, Tag und Nacht.
Ja.
Bereit, abrufbereit, er ist einfach da. Ist das nicht gewaltig? Das ist ein super Dienst, den du tust. Ich wünsche dir gottesreichen Segen, auch gerade für diese wahrscheinlich nicht immer einfache Arbeit.
Ja.
Danke, dass du uns ein bisschen Auskunft gegeben hast, wie das ist. Wunderbar. Vielen Dank. So. Ja, liebe Bereitschaftsdienst, das kennen eigentlich, geht nicht nur der Andreas, sondern eigentlich gilt das für uns alle. Wenn wir in der Bibel lesen, sagt die Bibel uns Folgendes: Christus, der Herr, soll der Mittelpunkt eures Lebens sein. Seid immer dazu bereit, denen Rede und Antwort zu stehen, die euch von eurem Glauben und eurer Hoffnung fragen. Begegnet ihnen freundlich und mit Respekt. Das ist der Bereitschaftsdienst der Christen. Die erste Voraussetzung, die wir brauchen für Bereitschaftsdienst, ist, wie bei ihm, das Handy muss an sein. Sonst nützt es gar nichts. Und es muss dort liegen, wo man es hört. Und so ist es bei uns Christen. Jesus muss der Mittelpunkt sein. Also die Verbindung muss da sein. Ich muss mit ihm verbunden sein. Er muss der Mittelpunkt meines Lebens sein. Und ihr wisst alle, das ist gar nicht so einfach, ihn immer im Mittelpunkt zu haben. Aber das ist die Voraussetzung. Dass wir uns immer wieder darum bemühen und sagen, Jesus, jetzt bin ich wieder ein bisschen davongelaufen, jetzt komme ich wieder. Und vielleicht geht es dem Andreas auch, dass er sagt, oh, jetzt bin ich im Garten unten. Mein Handy, ich muss wieder hoch. Vielleicht ist dir das auch schon passiert.
Natürlich.
Eben. Also, dann geht ihr hoch und sagt nicht, oh, was soll ich jetzt machen? Wieder hoch, ganz gemütlich, und holt das Handy. Weiß auch nicht was. Versteht ihr? Und so sollen wir es mit Jesus sagen. Oh, ich bin gar nicht mehr in dieser Nähe. Ich gehe wieder zurück. Gehe wieder zurück. Er soll der Mittelpunkt meines Lebens sein. Und dann... Der Petrus, seid immer dazu bereit, Rede und Antwort zu stehen. Die euch nach eurem Glauben fragen. Ja, sollen wir jetzt einfach warten, bis sie fragen? Einerseits sollen wir immer bereit sein, wenn die Leute fragen. Aber Jesus hat ja nie gesagt, geht raus und wartet, bis sie euch fragen. Das wisst ihr auch. Sondern er hat gesagt, geht raus und seid bereit. Wenn ich euch eine Türe öffne und ich öffne euch mehr Türen, als ihr denkt, und dann seid bereit zu reden. Die ersten Christen wussten, wie sie das Evangelium weitergeben konnten. Die ersten Christen wussten, was sie formulieren müssen. Und Freunde, das macht mich manchmal unglaublich traurig, wenn ich draußen bin, mit Menschen rede. Da habe ich einen, vergesst das nie mehr, einen jungen Deutschen, bin in ihm im Gespräch, daneben ist ein junger Moslem. Ich rede mit den Zweien über den Glauben. Der Deutsche, keine Ahnung, kann nichts sagen. Der Moslem hat ein klares Bekenntnis. kurz und knackig, aber man weiß genau, bah, das glaubt er. Das erschüttert mich immer wieder. Ich frage mich, wie wir Christen sind. Klar war dieser junge Mann, der junge Deutsche, nicht ein Christ in unserem Sinn. Aber ist diese Sprachlosigkeit nicht auch manchmal unser Problem? Sei bereit, sagt Petrus. Also Petrus geht davon aus, dass ein Christ weiß, wie man Zeugnis gibt. Petrus geht davon aus, dass ein Christ weiß, wie man das Evangelium weitergibt. Und dass er immer bereit ist dazu. Und dann sagt er noch, wie man den Leuten begegnen soll. Habt ihr das auch gemerkt? Die Herzenshaltung. Begegnet ihnen freundlich und mit Respekt. Und ich glaube, Freunde, das ist etwas unglaublich Wichtiges. Ich war am Freitagabend mit der Jugend zusammen und da hat mich jemand gefragt, ja, wie ist denn das mit der Toleranz? Die Leute sagen ja immer, ihr seid intolerant. Wisst ihr, ich habe festgestellt, die Diktatur der Toleranz ist die größte Diktatur. Die Toleranz ist eigentlich das Intoleranteste, was es überhaupt gibt. Weil sie duldet ja nicht, wenn ich eine andere Meinung habe und zu dir stehe. Ich persönlich bin kein toleranter Mensch. Ich habe eine ganz klare Überzeugung. Aber Freunde, ich möchte Respekt haben vor jedem Menschen, der eine andere Überzeugung hat als ich. Und das ist ein Unterschied. Da möchte ich Respekt haben. Ich möchte vor einem Moslem Respekt haben. Ich möchte auch vor einem jungen Deutschen, der nichts sagen kann, Respekt haben. Und nicht verachten deswegen. Versteht, das ist ein Unterschied. Ob ich Respekt habe oder einfach so tolerant bin. Heute muss man ja auf alle Seiten offen sein. Aber ihr wisst alle, wenn man auf alle Seiten offen ist, dann ist man nicht ganz dicht. Darum, Freunde, Jesus hat nicht Toleranz gepredigt, aber er hat Respekt gepredigt. Und das ist ein Unterschied. Und das ist viel schwieriger. Viel schwieriger. Und wir wollen sehr respektvoll sein mit den Leuten. Nie respektlos mit ihren Überzeugungen umgehen. Weil das hat Jesus nicht nötig gehabt. Ja, das ist jetzt erst die Einleitung gewesen. Jetzt kommen wir zur wirklichen Predigt. Ist das okay? Ich weiß gar nicht, wie lange man hier predigen darf. Calvary, das ist ja etwas, wo man viel predigen muss, oder? Gut. Also Freunde, ich möchte heute über das Equipment sprechen, das wir brauchen, also die Ausrüstung, die wir brauchen, um immer bereit zu sein. Das, was der Paulus, der Petrus da sagt. Und ich habe einige Dinge mitgebracht, nämlich ich habe eine Brille mitgebracht. Wir brauchen nämlich eine Brille. Ja, das werdet ihr noch sehen. Wir brauchen eine Brille. Also jetzt musst du nicht gleich zum Optiker rennen, aber wir brauchen eine Brille. Das ist schön bei euch, da kann man ja alles hinlegen, das ist ja wunderbar. Wir brauchen ein Gummiband. Jetzt hoffe ich, wisst ihr, ich habe so ein schönes, wie sagt man diesen Mäppchen hier? Schlampermäppchen. So wirkt es ein bisschen, ja? So wirkt es ein bisschen. Schlampermäppchen. Ein Gummiband, jawohl, also ich werde es euch alles zeigen. Ich habe alles nämlich hier, aber habe alles da drin. Das ist vielleicht ein bisschen unanständig. Das hätte ich jetzt nicht so sollen, hätte das früher rausnehmen sollen. Okay. Also. Schlampermärchen kommt hierher. Gummiband, nur ein kleines. Bleistift, Radiergummi und das Schokoherzchen und das Kaffeebeutel müsst ihr euch vorstellen. Zeige ich euch dann noch. Aber das ist die Ausrüstung, die wir brauchen. Also jetzt seht ihr mal, was wir brauchen. Das ist das erste Hilfeköfferchen und das alles brauchen wir, damit wir bereit sind. Bereit sind, wenn die Leute uns fragen, bereit sind, wenn der Herr sagt, hey, hallo. Dieser Mensch braucht jetzt etwas von dir. Geh hin, sag ihm was. Dann muss ich bereit sein. Und ich kann euch sagen, der Herr, wenn ihr die Apostelgeschichte lest, hat er die wirklich hingeschickt. Das hat er wirklich so gemeint. Er meint es so. Also, die Brille. Warum die Brille? Ja, das ist das Erste, damit du die Menschen mit den Augen Gottes siehst und auf sie eingehen kannst. Das ist etwas Wunderbares, wenn wir seine Augen bekommen. Weil er ist unglaublich aufmerksam. Ich weiß ja nicht, wie du heute in diesen Gottesdienst gekommen bist. Mit was für Gefühlen, mit was für Erwartungen. Wie die letzte Woche war. Aber ich kann dir sagen, was Gott von dir denkt. Er sagte, ich will dich unterweisen, ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst, ich will dich mit meinen Augen leiten. Er ist unglaublich aufmerksam, unser Gott. Seine Augen ruhen auf uns. Und er will uns mit seinen Augen leiten. Na, wie soll denn das gehen? Nun, die Leute, die verheiratet sind, die wissen, wie das geht. Also da kann man die Frau nur anschauen. Also da sind nicht wir, wenn wir irgendwo sind, wenn wir einander anschauen, dann wissen wir, was wir voneinander denken. Man kann mit den Augen sprechen. Stimmt doch, oder? Natürlich könnte man auch negative Blicke geben, aber das meine ich nicht. Ich meine die guten Blicke. Versteht ihr? Mit den Augen. Und Gott sagt, hey, ich möchte dich so leiten. Ich bin so nah bei dir. Der letzte hatte ich mit einer Person am Gottesdienst gesprochen und dann sagte zu mir, keiner redet mit mir. Ich stehe oft alleine da und niemand spricht mich an. Natürlich könnte ich jetzt sagen, ich als Extrovertierter, dann sprich doch du Leute an. Aber ich weiß, bei ihm, ihm fällt das unglaublich schwer. Und Leute, die introvertiert sind, denen fällt das wirklich schwer, auf Leute einfach zuzugehen. Und er hat gelitten darunter, dass es ihm so schwer fällt und dass keiner auf ihn zukommt. Aber das Gute ist, dass unser Gott nicht so ist. Er kommt auf uns zu. Er leitet uns mit seinen Augen. Und Freunde, wenn du ein extrovertierter Mensch bist und merkst, da ist jemand introvertiert, geh du auf ihn zu. Tu ihm etwas Liebes. Sprich du ihn an. Lass du ihn nicht einfach ausstehen und sprich einfach mit denen, am besten geht. Wir sind ja so, aber wir Christen. Wir suchen immer den geringsten Widerstand wie das Wasser. Aber das ist nicht auch unsere Aufgabe. Wir sollen die Leute suchen, die eben nicht so einfach ins Gespräch kommen. Und unser Gott ist auch so. Seine Augen ruhen auf dir. Wie du dich auch fühlst heute, es ist kein Zufall, dass du hier bist. Seine Augen sind auf dir. Zu deinem Besten. Ja, und damit wir jetzt auch seine Augen bekommen, brauchen wir eben die Brille. Und ihr alle kennt das Problem einer Brille. Die Brillenträger, was ist das Problem, wenn man eine Brille trägt? Sie wird unglaublich schnell schmutzig, ja? Hast du das gesagt, Markus? Der Markus hat das gesagt. Und der Markus ist rein. Also ich weiß es. Ich bin schon bei ihm zu Hause gewesen. Also ist... Aber er selber sagt, dass die wird so schnell schmutzig. Und vor allem, das ist für mich ein Sinnbild. Unsere Blickrichtung verändert sich so schnell. Ich habe manchmal so falsche Augen. Ich sehe gar nicht, was Gott sieht. Eine kleine Geschichte. Ich war in Bad Gandersheim mit den Jugendlichen unterwegs. Und dann waren wir in Goslar. Und in Goslar, ein wunderschönes Städtchen, sind wir da draußen und dann sehen wir einen jungen Mann sitzen, Haare bis da, Lederjacke, tätowiert, Bierdose in der Hand. Da sitzt er auf der Treppe. Und dann kommen noch seine Freunde und die sehen noch unheimlicher aus. Und was machen wir? Wir denken, oh, kein Kandidat für uns. Wir beschäftigen uns mit den Normalos. Aber leider hatten die Normalos kein Interesse. Und dann haben wir allen Mut zusammengenommen, haben den Jungs gesagt, hey Jungs, jetzt gehen wir zu dem. Jetzt beten wir und gehen wir zu ihm. Haben gebetet wie die Weltmeister. Der Herr ist immer da, beten. Dann sind wir auf ihn zugegangen. Und Freunde, ich war so etwas von beschämt. Der war so offen für das Evangelium. Der hat das regelrecht aufgesagt. Wir konnten am Schluss noch beten. Also es war einfach. Wir waren tief betroffen. Ich habe gesagt, ich habe das gar nicht gesehen. Ich habe die Brille vergessen, versteht ihr? Ich habe nicht die Augen Gottes gehabt. Aber in Gottes Augen war das genau der Kandidat. Und vor allem, das passiert mir immer wieder, dass ich die falsche Blickrichtung habe, dass ich die Brille vergesse und nicht die Augen Gottes habe. Also bitte darum, Jesus, lass mich die Menschen mit deinen Augen sehen. Und du wirst auf Leute zugehen, die dir denkst, ey, die sind eh nicht offen. Ja, denkst du. Wenn du mit den Augen Gottes auf sie zugehst. Darum brauchen wir eine Brille. Das ist das Erste. Ich habe gesagt, wir brauchen natürlich nicht nur eine Brille. Wir brauchen auch ein Gummiband. Und ein Gummiband ist unglaublich wichtig. Das macht uns flexibel. Wenn du mit Gott unterwegs bist, musst du flexibel sein. Und da gibt es auch wieder eine wunderbare Verheißung. Zuerst aber noch das Warum des Gummiband. Um sich daran zu erinnern, flexibel zu sein und auf Gottes Führung zu hören. Versteht ihr, wenn Gott dich mit den Augen leitet, dann leitet er dich nicht nur alle 10 Tage mit den Augen. Oder vielleicht einmal im Jahr. Er starrt dich nicht an. Sondern dann meint er das wirklich. Und es gibt so ein wunderbares Wort, das möchte ich euch auch noch, überlass dem Herrn die Führung in deinem Leben, vertrau doch auf ihn, er macht es richtig. Dann ist das nicht wunderbar, dass wir einen solchen Gott haben? Keine Sorgen. Überlass die Führung in deinem Leben einfach ihm, er macht es richtig. Hey, die Christen sind die glücklichsten Menschen der Welt. Stimmt das?
Ja,
natürlich. Bester Herr. Hey, die Leute, ihr solltet die mal hören. Manchmal bin ich natürlich auch traurig. Also muss ich auch sagen, wenn ich die Christen höre. Oh, die Sorgen, die sie haben. Wie viele Probleme. Da denke ich, also ihr müsst wieder mal raus. In die reale Welt. Und mal hören, was für Probleme da draußen sind. Da gehst du wieder auf deine Knie und sagst, Gott, danke, dass ich so kleine Probleme habe. Und du bist noch die Lösung. Versteht ihr, wir machen uns so viele Sorgen. Und Gott sagt, überlass es mir. Ich mache das schon richtig in deinem Leben. Hey, und es stimmt, jetzt bin ich 55. Ich kann es wirklich, es ist wahr. Er macht es leider nicht immer so, wie ich es gerne hätte. Also das muss ich auch sagen. Da bin ich manchmal ein bisschen enttäuscht. Ich hätte ihm so tolle Vorschläge, wie er es machen könnte. Aber er hört einfach nicht. Aber er macht es immer richtig. Das ist wirklich so. Und das ist unglaublich wichtig, dass ich das vertraue. Ja, und die Leute da draußen wissen das nicht. Und darum müssen wir flexibel sein. Ich möchte eine kleine Geschichte, das sie es nicht wissen. Und eben dann flexibel sein. Ich sitze, heute ist es ja unglaublich im Zug drin, mit den Handys. Heute hörst du alles. Alle Probleme werden offenbar. Ich sitze alleine im Zug drin, mit einer Frau, die ist ein paar Abteile vorne, und die redet mir. Und was die da alles erzählt, ist ja unglaublich, wie schwer das ist. Und echt, denke ich so. Und dann habe ich angefangen, mit Jesus darüber zu reden. Weil er ist ja immer da. Habe ich gesagt, Mensch Jesus, ob die dich kennt. Die scheint mir ja Probleme zu haben. Ist ja unglaublich. Aber es ist natürlich immer gefährlich, wenn du mit Jesus über Menschen sprichst, dann könnte es sein, dass er zu sagt zu dir, geh doch und sprich doch mit diesem Menschen über mich. Und hier braucht es eben die Flexibilität. Und ich kann euch sagen, ich habe wirklich mit ihm geredet, dann sagt er, hey, geh doch zu ihr. Ja, aber ist das kulturbezogene Evangelisation? Ist das nicht unhöflich? Versteht ihr, die hat jetzt. Bitte, eben, da, rab, da, ja. Ist das nicht unhöflich? Habe ich ein bisschen so gerungen und dann habe ich allen Mut zu sagen, habe gesagt, Jesus, bitte hilf mir jetzt. Jetzt musst du mir die Weisheit geben. Bin ich zu ihr hingegangen und habe gesagt, Entschuldigung, wenn ich sie störe. Aber ich habe leider vorhin dieses Gespräch gehört und es geht mich überhaupt nichts an, was sie haben. Aber ich habe gehört, es sind schwierige Dinge. Darf ich Ihnen mal erzählen, was ich tue, wenn ich Schwierigkeiten habe? Wisst ihr, was die Frau sagt? Was schwenden Sie? Habt ihr den Eindruck? Nee, das ist ja nicht. Hey, die Deutschen sind so lieb. Die sagt ja gerne. Und dann darf ich ihr erzählen, wer ich in meinem Leben habe und wie mein Jesus mir hilft. Die Frau ist tief berührt. Als sie aussteigt, kommt sie nochmal und bedankt sich noch einmal, dass ich ihr das gesagt habe. Freunde, das ist Deutschland. Wir tun so, als würden die uns gleich fressen. Aber das tun sie nicht. Die haben auch lieber besseres Fleisch. Versteht ihr? Das verstehe ich auch. Also so. Tun Sie nicht. Entschuldigung für meine Bilder. Ist es okay? Gut, also seid flexibel. Und ich habe auch gemerkt, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, wie die flexibel gewesen sind. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Philippus. Gibt es einen Philippus hier? Keinen. Okay, dann erzähle ich euch von dem Philippus, sonst hätte ich den anderen genommen. Aber dann erzähle ich euch von... Also das ist ja unglaublich, dieser Philippus, die hatten ja unglaubliche Probleme. Der war auch in Jerusalem. Die Gemeinde dort war florierend. Aber dann kam die Verfolgung und jetzt musstet ihr abhauen. Und wisst ihr, wo er hingeht? Nach Samaria. Und was tut er dort? Er evangelisiert wie ein Weltmeister. Es ist natürlich gefährlich, aber er hat gesagt, es ist mir völlig egal, Jesus ist es wert. Und die Leute kommen zum Glauben. Der macht EE. Und die Leute kommen zum Glauben. In Scharen. Und eines Tages bekommt er Besuch. Hat noch nie so einen Besuch bekommen. Ein Engel. Das gibt's nicht. Und der sagt zu ihm, Philippus, ich habe noch einen Job für dich. Runter nach Gaza. Und ich kann euch sagen, der Gazastreifen war schon früh gefährlich. Aber jetzt passiert etwas und das fällt mir immer wieder auf, wenn ich in der Bibel lese, ob ich Abraham, wenn Gott etwas sagt, es heißt, sofort ist er aufgebrochen. Der hat nicht diskutiert. Ich hätte ihm gesagt, Engel, du bist auf der falschen Planeten. Hey, in Samaria kommen jetzt die Leute zum Glauben. Was soll ich da unter dem Gazastreifen? Die sollen sich selber die Köpfe einschlagen. Aber nichtsdestotrotz, der geht sofort. Und ich kann euch sagen, der, was denkt ihr, wie lange ist der unterwegs? Kein Audi 80, kein BMW, nichts zu Fuß. Das ist natürlich das Gute gewesen, er hatte Zeit zum Beten. Aber es ist mindestens eine Tagesreise. Und dann steht er unten an der Autobahn, in Samaria, im Gazastreifen. Das war ja die Autobahn nach Ägypten. Ich weiß auch nicht, ob es so Autobahnraststätten gab oder was. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das gelaufen ist. Aber er steht dann und sagt, Herr, was soll ich jetzt? Und dann kommt diese Kutsche. Und da sagt der Herr, jogg mal da ein bisschen. Und da ist einer, der liest die Bibel. Das ist ja Wahnsinn. Das gibt's. Und er klopft an und fragt, verstehst du, was du liest? Ist auch nicht vielleicht die höflichste Art, ich weiß nicht. Aber er macht es einfach so. Und ich kann euch sagen, beim Evangelisieren kannst du nichts falsch machen. Der größte Fehler ist, dass du gar nichts machst. Aber falsch kannst du da nichts machen. Und der Herr sagt, nein, ich verstehe gar nichts. Darf ich einsteigen? Er steigt in die Kutsche ein, Mercedes. Und er fährt mit und erklärt ihm das Evangelium. Es ist unglaublich. Und der Mann wird Christ. Wen hat eigentlich dieser Philippus zum Glauben geführt? Kennt ihr den? Wer war das? Wen hat der zum Glauben geführt, der Philippus?
Der äthiopische Finanzminister.
Ein?
Den äthiopischen Finanzminister.
Super. Hey, der Finanzminister von Äthiopien. Und wisst ihr, was das war? Der Gründer der äthiopischen Kirche, die bis heute besteht. Stellt euch mal vor, wie viele Enkel und Urenkel der Philippus hat. Die werden im Himmel alle zu ihm kommen und sagen, hey Philippus, du bist unser Großvater. Weil der Kämmerer war sein Sohn, geistlich gesehen. Und dann geht er zurück, gründet die Kirche. Ja, das, an dieser Party möchte ich mal dann dabei sein im Himmel. Darum wird die Ewigkeit so unglaublich spannend sein, wenn die eine Party feiern, eine äthiopische Party, mit dem Philippus zusammen. Also das wird unglaublich spannend sein. Sag, wow! Hey Freunde, du weißt nie, wen du zu Jesus führst. Du weißt nie, wem du da jetzt Zeugnis gibst. Und vielleicht kommt er gar noch nicht zum Glauben. Aber das war ein entscheidender Impuls. Du weißt es nicht. Ich weiß nur, dass einer gesagt hat, ein Amerikaner, der von einem Christen, der stand, ein altes Männchen, der stand da und gab ihm ein Traktat. Ganz schüchtern. Und er sehr selbst hat es einfach mitgenommen. Hat es gelesen und hat sich bekehrt. Er hat gesagt, ich weiß nicht, wo dieser Mann ist. Ich würde es ihm so gerne sagen, weil ich habe schon so viele Leute jetzt zu Jesus geführt. Und dieser alte Mann, der schüchtern da stand, der Straße vom Grünstadt, und den Traktat weitergab. Hat wahrscheinlich gar nicht gewusst, hat gedacht, heute war wieder niemand offen. Der kommt zum Glauben. Freunde, so läuft es im Reich Gottes. Du siehst nichts erst in der Ewigkeit. und da wirst du tanzen. Aber wie werden wir heulen, wenn wir nichts gemacht haben? Wie werden wir traurig sein? Wie gesagt haben, ja, weißt du, es hatte ja keinen Sinn. Sag, was hier? Sagt er, du sagst, dass mein Evangelium keinen Sinn macht? Dass meine Botschaft keine Wirkung hat? Freunde, das hat immer Wirkung. Aber leider sehen wir nicht so vieles. Aber du wirst es einmal sehen. Das ist das Schöne. Der Philippus hat noch nicht gesehen, was passiert ist beim Kämmerer. Der hat ihn nie mehr gesehen, nichts mehr gehört. Aber hat er gesagt, hat sich jetzt das wirklich gelohnt? Ja, nix du. Vorwärts, es lohnt sich immer mit Jesus. Das war sein Motto. Okay, ihr Lieben, wir müssen weitergehen. Also das ist ja der Bleistift. Jetzt haben wir gesagt, Gummiband flexibel sein. So wie der Philippus. Aber wir brauchen einen Bleistift. Warum brauchen wir einen Bleistift? Jetzt müssen wir gerade kurz schauen, um all das Gute aufzuschreiben, das uns tagtäglich widerfährt. Und Gott allein weiß, dass es ganz viel davon gibt. Freunde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du denkst vielleicht, ja, das hat doch gar nichts mit Evangelisation zu tun. Jetzt musst du mal schauen, was das Spurgeon schreibt. Unsere schlechten Launen und sauren Mienen werden nie Evangelisten sein. Ja, das ist so. Und die Dankbarkeit kann ich nicht erst da draußen üben, die muss ich zu Hause üben. Auch bei den Dingen, die mir nicht gefallen. Das schwierigste Wort in der Bibel, wisst ihr, was das für mich ist? Das steht in Epheser 5,20. Weiß jemand, was in Epheser 5,20 steht? Sei dankbar in allen Dingen. Es heißt sogar so, sage Dank Gott, dem Vater, alle Zeit. Und jetzt kommt der Hammer. Für all das, was dir gefällt. In keiner Übersetzung steht das. Für alles. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das ist für mich die schwierigste Bibelstelle zu leben, nicht zu lesen. Ja, zu lesen ist sehr einfach. Das kann auch ich noch lesen. Nicht so gut lesen kann, aber das kann ich noch lesen. Aber Freunde, zu leben, Freunde, das ist so schwierig, aber ich habe gemerkt, es ist ein solches Geheimnis dahinter. Wenn wir lernen, sagt Dank alle Zeit und für alles. Ich bin handwerklich nicht sehr begabt. Und meine Frau, die hat sich eine Hollywood-Schaukel gekauft. Ich komme aus den Bergen und diese Hollywood-Schaukel muss jedes Jahr wegmontiert werden, weil der Schnee würde die gleich zerdrücken. Also muss ich die... Und diese Schaukel ist an Fäden aufgehängt. Okay, ich habe das alles weggetan. Irgendwann kommt mir irgendeine Feder in die Hand. Ich denke, was ist denn das? Brauche ich sicher nicht mehr. Bumm, weg. Im Frühjahr will ich die Hollywood-Schaukel aufstellen. Das ist ja nur noch eine Feder. Nein! Ich kann euch sagen, ich habe mich so... Wisst ihr, wie gefühlt? Wisst ihr, was mir passiert, wenn ich so etwas entdecke? Ich werde so etwas von wütend. Nicht auf mein Umfeld, auf mich selber. Unglaublich. Und es wollte gleich wieder kommen, diese Wut. Habe ich gedacht, danke alle Zeit und für alles. Habe ich gesagt, Jesus, jetzt könnte ich, am liebsten würde ich jetzt wütend werden, aber du sage Dank alle Zeiten für alles, Herr, jetzt danke ich dir für meine eigene Dummheit. Dass du auch noch mit dem fertig wirst. Und ich habe ihn einfach gepriesen und gelobt. Und ich kann euch sagen, es war so befreiend. Besser als Jesus Psychopharmaka. Ich kann es euch sagen. Herr, dass man auch noch für Dummheit danken kann, das ist so befreiend. Da habe ich einfach gepriesen und habe gelobt und dann muss ich sie mit einer Schnur abhängen. Das war jetzt nicht. Und dann bin ich eines Tages, und ich kann es euch nicht erklären, bin ich eines Tages wieder dorthin gegangen, wo ich diese Schaukel aufbewahrt habe. Und was sehe ich mitten auf dem Boden liegen? Wisst ihr was? Diese Feder. Ich habe gesagt, Jesus, wie kommt denn die hin? Sag ich immer, Jesus, wenn ich die Feder sehe, kann ich nur noch mehr loben und preisen. Ich konnte sie aufhängen, jetzt ist alles wieder okay. Ist Gott nicht genial? Dass sogar die Dummheit für ihn noch eine Möglichkeit ist, seine Wunder zu tun? Ja, wahrscheinlich noch mehr. Also wenn du nicht so wahnsinnig bist wie ich, hell, dann mach dir keine Sorgen, dein Gott ist es. Und er hat für dich gute Wege bereit. Das ist so wichtig, dass wir lernen, sagt Dank alle Zeit und für alles. Es ist so etwas Befreiendes. Und dann kannst du auch noch fröhlich bei den Leuten sein. Versteht ihr? Weil unsere sauren Mienen und schlechten Launen werden nie Evangelisten sein. Das ist einfach so. Aber vielleicht denkst du jetzt, ja, aber wenn du wüsstest, wie es bei mir zu Hause aussieht, muss ich euch noch eine kleine Geschichte erzählen. Von einem Rabbi. Nein, von einem Juden, der zu einem Rabbi gegangen ist. Und hat gesagt, Rabbi, ich halte zu Hause nicht mehr aus. Ich bin verheiratet. Wir haben 4 Kinder, zu 6 in einem Raum. Ich halte das nicht mehr aus. Was soll ich tun? Der Rabbi sitzt da. Dann sagt er plötzlich, du, ich habe eine Idee. Hast du nicht gesagt, dass ihr noch einen Ziegenbock zu Hause habt? Aus einem Stall? Ja. Okay, nimm mal den Ziegenbock in die Wohnung. Wie bitte? Den Ziegenbock in die Wohnung nehmen. In einer Woche kommst du wieder. Ein richtiger Jude tut, was sein Rabbi sagt. Nach einer Woche kommt er wieder. Wie geht's dir? Schrecklich. Dieser Gestank. Dieses Gemecker ständig. Es ist nicht auszuhalten, Rabbi. Okay, dann stell den Ziegenbock wieder in den Stall und komm in einer Woche wieder. Nach einer Woche kommt er wieder. Und wie geht's? Das Leben ist ein Paradies. Wir genießen jeden Tag miteinander. Endlich ist dieser Meckerer wieder im Stall. Es ist so wunderbar. Habt ihr die Botschaft verstanden? Wo der Ziegenbock hinkommt? In den Stall und nicht an den Tisch. Nichts wird gemeckert. Gemeckert wird nicht mehr zu Hause. Nur noch im Stall. Jetzt habe ich natürlich auch festgestellt, dass Ziegen auch meckern können. Nicht nur die Böcke. Nicht nur die Böcke, auch die Ziegen. Also Ziegen und Ziegenböcke kommen in den Stall. Das ist nämlich unerträglich, wenn die auch noch am Tisch sitzen. Versteht ihr? Das hält man nicht mehr aus. Okay, also dieser Rabbi hat einen sehr guten Ratschlag gegeben. Seid dankbar in allen Dingen, auch dann, wenn es nicht gerade so läuft, wie man es gerne hätte. Seid trotzdem dankbar. Es könnte noch schlimmer sein. Also das ist, was haben wir das gesagt? Das war? Das Bleistift. Ja, genau. Aber jetzt müsst ihr mal die zwei, so müssten wir sein. Hä? Lachen ist der kürzeste Weg zu den Herzen, zwischen zwei Herzen. Ist doch wunderbar. Und kennt ihr den da? Das ist der Bonhoeffer als Junge. Ja. Und den da, den kenne ich auch nicht, aber seine Zähne gefallen mir. Der ist mutig. Hä? Jetzt kommt der Radiergummi. Warum der Radiergummi? Um sich daran zu erinnern, dass jeder von uns Fehler macht und wir die Möglichkeit haben, sie zu tilgen. Weil das ist so wichtig, dass wir diesen Radiergummi haben. Weil es passieren immer wieder Missgeschicke, immer wieder Fehler. Und gerade wenn man eng zusammenlebt, merkt man die natürlich auch noch schneller. Also in der Gemeinde bin ich ein ganz Netter. Ihr könnt den Günther fragen, also ich war ganz ein Lieber. Ich hoffe es wenigstens, oder? Okay, er sagt ja. Und Stubenrein auch noch, Schmutz nicht, nix. Aber zu Hause bin ich manchmal überrascht, wen ich da mitgenommen habe. Wer da plötzlich auch noch da ist. Versteht ihr? Ja, passieren Fehler. Und da muss man flexibel sein. Ich bin mal in einem Umfeld gelebt, da hatte ich den Eindruck, dass mein Nachbar den Schnee auf meine Seite schiebt. Wir haben viel Schnee. Und dann ist Folgendes passiert. Mit diesem Schnee, ich sehe das. Ja, das kommt nachher. Ich sehe das Und was passiert, wenn du den Eindruck hast, dein Nachbar schiebt dir den Schnee auf deine Seite? Was kommt in dir hoch? Da ich noch nicht so ein heiliger Mensch bin, kann ich euch sagen, was in mir hochkommt. Ich habe mich genannt. Und so brummend habe ich den Schnee weggeschippt. Hat Jesus angeklopft und hat gesagt, du Walter, könntest du jetzt ein Zeugnis sein für deinen Nachbarn? Nein, will ich auch nicht. Aber ich möchte es. Könntest du ihn so erreichen mit dieser Haltung? Nein. Wie handelt ein Christ, wenn er den Eindruck hat, der andere hat den Schnee auf seine Seite geschippt? Wie handelt er dann? Und dann ist mir dieses Wort in den Sinn gekommen. Jetzt müsst ihr das mal lesen. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, den Segen zu erben. Habe ich gesagt, okay, Herr, bei jeder Schaufel habe ich gesegnet. Und ich kann euch sagen, es ist mir leichter gegangen. Das ist wie Red Bull verleiht Flügel. Das ist echt unglaublich. Ich war also. Und dann hat der Herr zu mir gesprochen, hat er gesagt, wann hast du eigentlich das letzte Mal für deinen Nachbarn gebetet? Schon lange nicht mehr. Okay. Der musste ja die Hütte voll schaffen mit Schnee, damit du endlich wieder darauf kommst, ihn zu beten. Versteht ihr? Und wenn du morgen den Eindruck hast, da hat mir wieder jemand etwas vor die Füße gelegt, das ich nicht will, dann könnte es sein, dass der Herr möchte, dass du für ihn betest und ihn segnest. Und ich habe wirklich gebetet und dann hatte ich nochmal den Eindruck, dass er das gemacht hat, aber ich habe überhaupt keine Probleme mehr. Ich habe gewusst, jetzt ist dran, für ihn zu beten. Und wenn dir jemand etwas vor die Füße schaufelt, bet für ihn und segne ihn. Und das Schöne ist, wie möchtest du gesegnet sein? Wer möchte hier drin gesegnet sein? Was musst du dann tun? Da steht es drin. Was musst du dann tun? Segnen. Und du wirst ihn ererben. Versteht ihr? Je mehr du den Segen gibst, umso mehr bekommst du. Dann kannst du nicht genug segnen. Und gerade die, die dir auf die Nerven gehen, die segnest du am meisten. Und du bist so gesegnet. Dann fragen die irgendwann, hey, was ist mit dir los? Jetzt bin ich dir so auf den Nerv gegangen und du bist so fröhlich. Sag, ja, danke dir. Ich bin so glücklich, dass du mir auf die Nerven gegangen bist. Konnte ich dich segnen und jetzt geht es mir auch noch besser. Hast du gerade ein gutes Einstiegsgespräch? Also, ihr Lieben, Freunde, das sind die Vorbereitungen. Jetzt kommt noch ein Punkt, nämlich das Schokoladenherz. Um daran zu erinnern, dass jede Freundlichkeit braucht. Jeder braucht an jedem Tag mindestens ein nettes Wort. Freunde, da beginnt es ja. Versteht ihr, was geht von mir aus? Wenn ich bereit sein soll, meinen Glauben weiterzugeben, dann muss natürlich vorher etwas anderes kommen. Kann ich nicht so da rumschauen und da muss schon die Liebe vorausgehen. Die müssen das riechen bei mir und bei dir natürlich auch. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen, das hat mich so beeindruckt. Die Liane aus Hamburg. Ich durfte wieder bei ihnen sein. Und das hat mich echt beeindruckt, dass sie mir erzählt hat. Und zwar, sie ist eine Hamburgerin, sie sitzt in der Straßenbahn, setzt sich ein Mann neben sie und erzählt ihr, was für Probleme er hat. Schüttet richtig das Herz aus. Sie hört ihm zu. Plötzlich sagt er, ich muss jetzt gehen. Steht auf und dann sagt sie zu ihm, ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag. Und dann ist er weg. Ein Jahr später kommt ein Mann auf sie zu und sagt, ich habe es immer noch im Ohr. Hat sie ihn angeschaut. Kennen Sie mich nicht mehr? Nein, keine Ahnung. Sie sind die Frau, die gesagt hat, ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Ich habe es immer noch im Ohr. Soll ich Ihnen meine Geschichte erzählen? Gerne, sagt sie. Wissen Sie, ich war auf dem Weg, um mir das Leben zu nehmen. Und da gibt es in Hamburg eine Brücke, wo die Leute runterspringen. Er war auf dieser Brücke. Und als ich runterspringen wollte, kam dieses Wort und er hat gesagt, ich konnte nicht runterspringen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Es war unmöglich. Er läuft weiter, kommt an einer Gemeinde vorbei, die singen Lieder, geht rein, hört sich das an und bekehrt sich. Heute ist er ein Christ. Nur weil eine Frau gesagt hat, die Jesus liebt, Ich wünsche dir einen gesegneten Tag. Es ist nichts vergeblich in dem Herrn, aber gar nichts. Also mich hat das tief beeindruckt und ich habe gemerkt, das ist genau die Herzenshaltung, die wir brauchen. Dass wir Menschen sind, die den Segen weitergeben, dass wir Menschen sind, die offene Ohren haben, die flexibel sind, die auf Leute eingehen können, das ist unglaublich wichtig. Können wir noch einen Gedanken an? Einen letzten Gedanken. Wisst ihr, was ihr auch braucht? Jetzt habe ich viel, jetzt könntet ihr sagen, ach, das ist ja alles sehr viel, aber jetzt kommt etwas anderes, der Kaffeebeutel. Ich habe leider keinen hier, aber ihr könnt euch Kaffeebeutel gut vorstellen. Und zu guter Letzt, nimm diesen Kaffeebeutel, damit man sich zwischendurch zurückziehen, ausruhen und erholen kann. Freunde, das ist auch wichtig. Geh doch mal in den Bergen da spazieren, in den Weinbergen. Ist wunderbar. Ich war heute Morgen schon wieder. Ich habe Hasen gesehen, Rehe. Ach, das ist herrlich. Ist einfach herrlich. Geh einfach und preise deinen Gott. Zieh dich einmal zurück. Ganz für dich. Tu dir was Gutes. Das gehört absolut auch dazu. Hat der Herr auch gemacht. Denn der Alltag ist oft hart. Jetzt schaut euch mal den an. Ist ja wirklich hart. Es ist wirklich schwierig. Und manchmal geht es uns wie dem da. Nicht die Umstände, wir beherrschen nicht mehr die Umstände, sondern die Umstände beherrschen uns. Aber ich kann euch sagen, der kommt auch wieder runter. Der ist wieder runtergekommen. Aber manchmal geht es uns so. Der Alltag ist wirklich hart. Wir hängen nur noch in den Seilen. Aber unser Herr ist da. Wir kommen wieder auf den Boden. Darum ist es gut, wenn wir uns zurückziehen, wenn wir uns freuen an Jesus und sagen, okay. Denn Jesus hat die Menschen so geliebt, die zu ihm gehören, und er hörte nie auf, sie zu lieben. Wann hat Johannes das geschrieben? Das ist ja hochinteressant, wann er das geschrieben hat. Rein historisch gesehen, in der ganzen Geschichte. Johannes schreibt das, wisst ihr, wann er das schreibt? Wann ihm das bewusst geworden ist? Kurz bevor sie ihn alle verlassen und verraten haben, ein Stück weit. Es wurde ganz heiß. Und in Gethsemane, da ist Jesus alleine gewesen. Alle sind abgehauen, auch Johannes. Und dann wird ihm bewusst, mein Jesus, ich habe zwar völlig versagt, aber mein Jesus hat nicht aufgehört, mich zu lieben. Und darum ist es unglaublich wichtig, dass du ein Mensch wirst, der so ist, wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibet in meiner Liebe. Dass du dich nicht aus der Liebe Gottes vertreiben lässt. Es passieren Dinge, die nicht okay sind. Sündige nie, indem du denkst, ach Gott, vergib dann. Das ist das Dümmste, was du tun kannst, weil die Sünde ist dein größter Feind, die wird dich kaputt machen. Aber wenn dir mal was passiert, dann geh zurück und sag, Jesus, ich möchte deine Regeln halten. Aber diesmal habe ich versagt. Und etwas lasse ich mir nicht rauben, deine Liebe. Das hat Johannes auch nicht gemacht. Er hat sich die Liebe nicht rausreiben lassen. Und Jesus selber sagt, bleib in meiner Liebe. Und das wird dir die Kraft geben, gehorsam und treu den Weg zu gehen. Und wenn du in diesem so unterwegs bist, dann wirst du immer mehr bereit, den Menschen von diesem wunderbaren Herrn zu erzählen. Er ist es wert. Aber ich kenne das wie du, dass wir manchmal nicht wollen. Und da können wir zu ihm gehen und sagen, Jesus, mach du jetzt mich bereit, ich will es, weil du es haben möchtest. Und er wird es tun. Amen.